Ja, schauen wir mal, wie weit wir heute kommen. Ich bin irgendwie ein bisschen angeschlagen und gerade zieht meine Nase zu. Also wenn ihr mich irgendwann nicht mehr versteht, habt den Mut, meldet euch, dann versuche ich klarer zu reden. Genau. Aber manchmal geht's durchs Reden auch freier. Schauen wir mal. Genau. Ich habe euch was mitgebracht, wo ich nicht ganz weiß, ob das eine Predigt ist oder nicht. Ich wollte mich auf eine Predigt vorbereiten und hatte so einen Gedanken, bei dem werde ich am Ende auch rauskommen. Aber dann habe ich mich so ein bisschen rein vertieft in die Umgebung von diesem Vers und die Vorgeschichte und habe mich da rein verloren und verliebt und habe deswegen zusammengestückelt 4 Aspekte mitgebracht. Und irgendwie habe ich erst, das macht mich so ein bisschen unzufrieden, weil ich bin gerne jemand, der auch stringent so aufbaut, aber irgendwie habe ich dann gedacht, vielleicht sind heute Morgen hier einfach 4 Menschentypen, Menschenleute oder Menschen in 4 verschiedenen Situationen und jeder sagt, hey, Aspekt 1 für mich, Aspekt 3 für mich und dann kann ich eigentlich glücklich sein, wenn Gott mir das so mit 4 verschiedenen Punkten aufs Herz gelegt hat. Also genau, schaut mal, wo ihr drin seid, wo ein Wort, ein Zuspruch oder auch eine Herausforderung für euch drin ist. Ich möchte euch eigentlich mitnehmen irgendwann an die Situation, wo das Volk Israel vor dem Jordan steht und in das verheißene Land einziehen wird. Ja, also das Volk Israel hat eine Verheißung, der Abraham hat eine Verheißung bekommen, Jahre, Jahrhunderte zuvor. Und dann ist diese Familie, die es eigentlich war, immer größer geworden, ist zu einem Volk geworden. Und sie waren aber in diesem verheißenen Land immer noch nicht drin. Sie haben eine Zwischenstation in Ägypten gemacht, die war nicht ganz so prall. Da hat Gott sie rausgeholt. Dann sollten sie eigentlich in das verheißene Land direkt gehen. Dann kamen wieder ein paar Dinge dazwischen, 40 Jahre Wüste. So, und das ist alles vorbei. Und jetzt ist der Tag sozusagen gekommen. Sie stehen vor dem Fluss, vor dem Jordan und sollen jetzt bald ins verheißene Land wirklich reinkommen. Mose darf da leider nicht rein. Der hat Blödsinn gebaut, so schwer, dass Gott sagt, Mose, sorry, deine Zeit ist vorbei. Du musst dich leider verabschieden. Das lassen wir einfach mal so unkommentiert jetzt heute stehen, da will ich nicht drauf reingehen. Aber ihr könnt es nachlesen im 5. Buch Mose, sehr intensiv. Mose nimmt Abschied von seinem Volk, weil er weiß, er wird es jetzt in dieses neue Land entlassen. Und dieser 5. Buch Mose, da steckt so viel Herzblut drin. Das ist gigantisch. Also ich empfehle euch das durchaus mal zu Hause nachzulesen, weil man das Herz von Mose einfach so spürt, der sein Volk geliebt hat und weiter liebt und es jetzt aber ein Stück weit auch entlassen muss. Und ja, diese Liebe, sage ich mal, die da drin steckt. Und Mose wiederholt ganz viel von alten Geboten und Geschichte, die Israel mit Gott erlebt hat. Und jetzt kommt so der erste Punkt. Ich habe eine Folie mitgebracht, die liegt auf der Dropbox, falls ihr die schon entdeckt habt. Habe ich euch vorher nicht gesagt, sorry. Genau, könnt ihr mal gucken. Die habe ich hochgeladen, da stehen die Punkte so ein bisschen drauf. Mose wiederholt praktisch die ganzen Gebote auch nochmal und die Geschichte, die Israel erlebt hat. Warum? Das hat er doch vor 40 Jahren schon mal gemacht. Da hat Gott die Gebote gegeben am Berg Sinai und da haben die das alles schon durchgekaut. Und Mose wiederholt das alles praktisch Wort für Wort nochmal, geht in die Details. Warum? Jemand eine Ahnung? Es ist eine neue Generation. Die alten Generationen, die das damals original mitbekommen haben, sind alle gestorben in 40 Jahren. Ich habe gedacht, wow, cool, dass wir in dieser Zeit leben. Wir haben die doppelte Lebenserwartung. War früher nicht so. Das heißt, die sind alle wirklich gestorben und jetzt lebt oder leben eine neue, ja, aber die durchschnittliche. Richtiger Einwand, genau. Durchschnittlich lag es ein bisschen drunter. Und jetzt ist eine neue Generation da. Und Mose legt ihnen ans Herz und sagt, guckt mal, was die alten Vorderen, sage ich mal, geschafft haben in der Ehrfurcht vor Gott. Was sie erlebt haben im Glauben an Gott. Und jetzt seid ihr dran. Und jetzt könnt ihr entscheiden, wie ihr leben wollt. Und ich, Mose, lege euch ans Herz, die Alten nicht abzuschreiben, sondern auf ihr Leben zu gucken und auf ihre Erfahrungen und ihr Fundament. Wir hatten es heute ein paar Mal von Fundament. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Und auf dieses Fundament. Und ich, Mose, öffne mein Herz sozusagen und lege euch als junger Generation ans Herz, diesem Gott weiter zu folgen und seinen Geboten zu folgen. Davon ist das ganze 5. Buch Mose voll. Das ist eigentlich die Grundlage, von diesem Buch Mose. Und ich will jetzt gar nicht so in die Tiefe gehen, was ist das Gebot? Wenn wir da jetzt reingucken in die konkreten Gebote, da war viel damals für die Zeit gesprochen. Das ist nicht mehr für uns heute 1:1 übertragbar. Es geht nicht darum, dass wir jetzt buchstabenmäßig die Geboten des Alten Testamentes folgen, sondern Gott hat ja grundsätzliche Gebote in die Zeit hineingesprochen und die wurden dann runtergebrochen. Und genauso sind wir heute dran, die grundsätzlichen Gebote, Leitlinien Gottes in unsere Zeit zu übertragen. Was bedeutet das? Aber das Entscheidende, was ich hier rausnehme, ist, liebe Generation, auch liebe neue Generation, macht euch an diesem Gott fest, guckt auf die Alten, die ihr Leben gebaut haben. Wie haben sie das gebaut? Was war ihr Fundament? Gebot, ich weiß nicht, was bei euch klingelt, oh, Gebot, Verbot, darf ich nicht und so weiter. So ist es nicht, sondern Gebote sind Leitlinien, wo ganz viel Segen rauskommen soll. Und soll ich euch, oder ich frage euch nicht, ich tue es einfach, wisst ihr, was mein Lieblingsgebot ist? Nee, wisst ihr natürlich nicht, aber ich würde euch gerne mal fragen, was eure Lieblingsgebote sind. Meins steht in 5. Mose 26, Vers 11. Mein Lieblingsgebot, was könnte da stehen, was darf man alles nicht, keine Ahnung. 5. Mose 26, Vers 11. Irgendjemand eine Ahnung? Schon mal gehört? Verordnet? Echt? Sag mal. Ja? Könnte sein. Ist es aber nicht ganz. Mein Lieblingsgebot, 5. Mose 26, Vers 11. Und du sollst dich an all dem Guten freuen, das der Herr, dein Gott, dir und deinem Haus gegeben hat. Du und der Levit und der Fremde, der in deiner Mitte wohnt. Habt ihr schon mal verstanden, dass das ein Gebot ist? Sich zu freuen ist ein Gebot. Und ich habe gedacht, hey, wenn wir Gebote heute, das, was Gott uns als Leitlinien gibt, sage ich mal ernst nehmen, mitnehmen, stellt euch mal eine Nation Deutschland vor, die sich freut und dankt. Es gibt die German Angst, es gibt das German Jammern. Stellt euch mal vor, es gibt das German Danken, was in die Welt rausgeht. Ich habe gedacht, was für ein cooles Gebot ist das. Nein, worum es mir im Endeffekt geht, es geht mir um diese Verbindung zu Gott und ja, Ich wünsche mir wirklich auch, dass die junge Generation, und ich habe das vorhin schon gesagt, deswegen liegt uns die als Gemeinde so auf dem Herzen, wirklich lernt, in ihrer Zeit und in ihrer Fasson, aber nach diesem lebendigen Gott zu fragen und zu sagen, hey, leite uns durch diese Zeit, die so crazy ist. Schenk uns deine Freude, schenk uns die Hoffnung, die über diese Zeit hinaus weist, in den Himmel, in die Ewigkeit hinein. Hammer. Danke. Voll lieb. Jetzt werde ich hier so versorgt. Krass. Vielen, vielen Dank. Jede Generation ist neu herausgefordert. Und ich wünsche euch Alten, dass ihr wie Mose euer Herz öffnet und wirklich die Jungen gehen lasst, auch in die Gemeinde und sagt, hey, baut Gemeinde jetzt so, wie es jetzt dran ist. Ja, wir haben es 20, 30, 40 Jahre gemacht. Einiges hat sich geändert. Wir geben euch frei, dass ihr Gemeinde jetzt ein bisschen anders machen dürft. Aber wir öffnen gleichzeitig unser Herz. Wir ziehen uns nicht zurück, sondern wir erzählen euch, was wir mit diesem Gott erlebt haben. Damit ihr ermutigt seid, auch Erfahrungen mit diesem lebendigen Gott zu machen. Und euch Jungen, jetzt sind viele leider draußen, aber das könnt ihr ihnen ja zu Hause vielleicht nochmal mitgeben. Wir sagen es in den Gruppen auch, ey, öffnet euch für diesen Gott, weil ganz ehrlich, was ist denn heute noch ein Fundament? Die Jungen starten in eine Zeit, wo ich habe drei Kinder, die jetzt so langsam, die Älteste überlegt, in was für eine Richtung es geht und bei allen Ideen und die da sind, kriege ich manchmal Schwindelanfälle. Was ist das Fundament? Und ich, ganz ehrlich, ich für mich kann das nur sagen, mein Leben ist auch schon ganz anders gelaufen. Ich hätte Architekt sein können, ich hätte Lehrer sein können. Jetzt bin ich Pastor, ist manchmal fast das Gleiche. Naja, Predigen und Gemeinde bauen, also Architekt, nein. Aber durch Krisen, Krankheiten, viele wissen das, manche nicht. Ich habe fast ein halbes Jahr im Bett gelegen, sieht man mir heute nicht mehr an. Was war mein Fundament? Es ist Gott. Weil er der Einzige ist, der mit dir durch die Höhen und die Tiefen durchgeht. Und das wünsche ich uns, dass wir da so eine Art Generationenvertrag haben, ja, dass wir Älteren wirklich auf die Jüngeren zugehen und ihnen nicht sagen, wie sie Gemeinde zu bauen haben, sondern ihnen den Blick auf Jesus richten. Und ich glaube, dann sind sie sehr, sehr offen, wenn wir da ehrlich und authentisch sind. Das ist so der erste Punkt für heute Morgen. Gottes Gebote sind gut, ja, genau, und in die Generation eingebettet. Das zweite, das ist eine Ermutigung. Wie gesagt, das hängt nicht alles jetzt zusammen. Es hängt ein bisschen mit der Geschichte zusammen. Mose guckt viel zurück in 5. Mose und erzählt der jungen Generation einfach nochmal so den Werdegang, auch des Volkes. Und eine ganz markante Geschichte ist natürlich der Durchzug durch das Schilfmeer, wo Israel, das Volk Israel aus Ägypten rauszieht und Gott hat 10 Plagen geschenkt, also hat wirklich die Daumenschrauben beim Pharao wirklich angezogen, damit sein Volk wirklich freikommt. Und jetzt jubelt es und ruft, yeah, wir haben es geschafft, wir sind draußen. Und plötzlich, Regenzeit, das Rote Meer, das Schilfmeer ein bisschen erweitert, stehen sie und kommen nicht durch. Also einen riesengroßen Umweg bauen, machen. Und jetzt sehen sie plötzlich hinten Staubwolke, die Ägypter jagen ihnen nach. Haben sich's doch nochmal anders überlegt. Und jetzt checken die Israeliten, es reicht nicht mehr, um den großen Umweg da zu machen. Wir sind in der Falle. Vor uns ist das große Wasser, kommen wir nicht durch. Hinter uns sind die Ägypter. Und ich weiß nicht, ob du so eine Situation kennst, dass du in der Falle sitzt. Dass du sagst, ich kann nicht mehr zurück, ich kann aber auch nicht nach vorne. Wo soll ich hin? Und diese Situation können wir auf viele Episoden in unserem Leben übertragen. Und dann erzählt Mose dieser jungen Generation, und wisst ihr, was Gott gemacht hat? Er hat so eingegriffen, wie niemand das sich erdenken und erträumen kann, konnte. Er hat ein Wunder getan und geht mit dieser Zusage, dass unser Gott ein Gott ist, der Wunder tun kann und will und wird. Und dann sagt er in 5. Mose 1, Vers 30 und 31, der Herr, der vor euch herzieht, wird für euch streiten. Genauso wie er es an eurer Seite getan hat in Ägypten vor euren Augen und in der Wüste. Du hast gesehen, wie dich der Herr, dein Gott, getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt, auf dem ganzen Weg, den ihr gewandert seid, bis ihr an diesen Ort kamt. Und diese Bibelstelle hat mich einfach so angesprochen und berührt. Und ich möchte sie einfach in den Raum stellen. Und für den sie was ist, der nimmt sie mit. Dass Gott ein Gott ist, der uns trägt wie ein Mann seinen Sohn und seine Tochter. Ist noch nicht so lange her, dass ich meine Kinder getragen habe. Jetzt geht's in den Rücken, wenn ich das tue. Aber ich weiß, dass wie ich es geliebt habe, weil sie es geliebt haben. Wenn ich sie getragen habe, dann waren sie glücklich, dann sind sie auf der Schulter eingeschlafen, egal was da unten war. Das war Friede, das war Ruhe, das war Geborgenheit. Und manchmal sehne ich mir diese Zeit zurück, weil es so einfach war, ihnen dadurch wirklich diese Geborgenheit zu geben. Und ich möchte dir das einfach so ans Herz legen, dass dein Gott einer ist, der dich durch dein Leben trägt, wie ein Mann oder ein Vater, sein Sohn, seine Tochter. Das darfst du für dich nehmen. Ich hoffe und wünsche dir, dass du Gottes Kind bist und dass du sagen kannst, ich bin Gottes Sohn, ich bin Gottes Tochter und dass du weißt, er trägt dich und er ist ein Gott, der Wunder tun kann. Und deswegen möchte ich dir mitgeben, dass du Glauben hast, dass Gott Wunder tut und dass du um Wunder bittest. Und damit stellt sich ja natürlich jetzt gleich so ein bisschen die Frage, aber was ist, wenn das Wunder nicht eintritt? Und damit komme ich zum nächsten Punkt. Weil das ist die Spannung, in der wir stehen in unserem Leben. Gott tut Wunder und es gibt viele hier, die Wunder erlebt haben. Könnte man jetzt einen Gottesdienst machen, wo viele erzählen, was sie mit Gott erlebt haben, wo Gott das Wasser geteilt hat, wie bei den Israeliten, wo sie plötzlich durchgehen konnten, wo vorher alle Türen verschlossen waren und sie keine Perspektive hatten. Aber es gibt auch Situationen, wo wir 40 Jahre durch die Wüste gehen. Und beides ist Realität. Und ich wünsche mir, dass wir nicht auf der einen oder anderen Seite vom Pferd fallen, nur weil es Wüste in unserem Leben gibt, dass wir nicht mehr an Wunder glauben. Und nur weil wir sagen, dass es einen Gott gibt, der Wunder tut, dass wir Wüsten ausblenden. Beides ist eine Realität und in dieser Spannung stehen wir auch. Und jetzt kommt etwas für die Wüste. Vielleicht gehst du durch Wüste und Mose erinnert sein Volk daran und sagt, hey Leute, eure Väter und Großväter und Großmütter und Mütter und wer auch immer sind 40 Jahre durch eine Wüste gegangen. Vergesst das nicht. Weil es kann und wird wahrscheinlich so sein, dass wenn ihr in dem verheißenen Land seid, ihr werdet auf eine übertragene Weise wahrscheinlich auch wieder Wüste erleben. Und wie geht ihr damit um? Und Mose erinnert sein Volk an diese Wüstenzeit, die sie erlebt haben. Und hält seinem Volk oder dieser Generation vor und sagt in 5. Mose 2, Vers 7, der Herr, dein Gott, hat dich gesegnet in allen Werken deiner Hände. Und jetzt kommt ein wunderschöner Vers. Er hat dein Wandern durch diese große Wüste auf sein Herz genommen. Er hat dein Wandern durch diese große Wüste auf sein Herz genommen. 40 Jahre ist der Herr, dein Gott, bei dir gewesen und an nichts hast du Mangel gehabt. Rückblickend kann Mose das sagen, als Ermutigung. Zwischendrin, das Gefühl war mal anderes. Aber rückblickend kann Mose sagen, es stimmt. Es stimmt, 40 Jahre waren wir in der Wüste und wir haben nie Mangel gehabt. Und jetzt möchte Mose das als Ermutigung der jungen Generation weitergeben und sagen, geht stark und im Glauben an diesen Gott, auch in Krisen und durch Krisen hindurch. Weil er wird euch in dieser Zeit versorgen. Das ist die Botschaft hier. Er ist euer Versorger und erinnert das Volk daran, wie Gott es versorgt hat durch dieses Himmelsbrot, durch Manna, durch Wachteln. Ja, also Gott hat da irgendwelche Störsender irgendwie in die Luft gebaut und dann sind die alle von Israel und Ägypten in die Wüste geflogen, haben sich dort verirrt und das Volk hatte Fleisch. Und Gott hat Wasser, Mose gezeigt, wo er Wasser finden kann. Er hat das Volk versorgt und es war nicht immer einfach. Und das Volk hat manchmal geschrien, hat gesagt, ja, wann kommt denn endlich das neue Brot und das neue Wasser und was weiß ich. Und manchmal ging es wirklich echt bis zum Zerreißen. Und im letzten Moment war wieder genug da. Und das ist die Botschaft hier, die ich mir, die ich dir, die ich uns einfach so geben möchte. Selbst wenn du in der Wüste bist, weißt du, Gott sagt nicht, ach komm, jetzt stell ich nicht so an, das bisschen Wüste. Gott sagt, diese große Wüste, ich sehe sie, wenn du drin bist. Gott sagt dir, es ist Mist, es ist Wüste und ich sehe es und ich nehme dich aufs Herz. Das ist für mich, ist es so ein wunderbarer Vers, zu wissen, wenn ich durch Wüsten gehe, die ich auch in dem Moment nicht einordnen kann, nicht weiß, wann hört diese blöde Wüste auf, zu wissen, Gott, du hast meine große Wüste auf dein Herz genommen. Ist das nicht gigantisch? Wenn du in der Wüste bist, wenn du echt, wenn deine Hoffnung trocken ist, dann nimm diesen Vers mit, vielleicht auch unter Tränen und unter Schmerz, aber in dieser Gewissheit, er ist Wahrheit. Gott hat deine große Wüste auf sein Herz genommen. Ein nächster Aspekt, der mich auch immer wieder berührt, das ist der dritte. Vier gibt's. Das Volk ist in der Wüste und Mose ist auf dem Berg und soll die 10 Gebote kriegen. Und der Kerl lässt sich ein bisschen Zeit. Jetzt kann man überlegen, war das Mose, war das Gott? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, er kommt irgendwie nicht wieder und das Volk wird ungeduldig und sagt, so, jetzt reicht's uns. Also irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ist Mose oben vom Blitz getroffen worden. Wir machen uns jetzt ein eigenes, was auch immer. Und dann machen sie ein goldenes Kalb und sagen, so, das ist jetzt unser Gott oder wenigstens unser Medium zu Gott oder wie auch immer. Und das beten wir jetzt an, das goldene Kalb ist fertig, das wird eingeweiht. Große Feier, große Freude. In dem Moment kommt Mose runter und die Freude ist vorbei. Ist eine Bruchlandung. Genau, und Mose wird stinkig, zu Recht, und er transportiert auch die Enttäuschung Gottes. Und Gott ist richtig enttäuscht. weil er sagt, das kann doch wohl nicht wahr sein, ihr seid mein Volk, ich habe euch berufen, ich habe eine Geschichte mit euch geschrieben, ich habe euch meine Wunder sehen lassen, ich habe euch versorgt und jetzt macht ihr so einen Blödsinn, macht ein goldenes Kalb und sagt, das ist unser Gott, weil ich Gott euch nicht retten könnte, euch nicht versorgen könnte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und Gott hat echt dieses Gefühl in sich, sagt, ich mache euch platt und ich schaffe mir ein neues Volk. Könnt ihr nachlesen. Und ich finde selbst diese Stelle cool, auch wenn sie erstmal drastisch ist, aber sie sagt, dass Gott ein Wesen ist, der mit uns in Beziehung leben möchte. Kein starrer Gott, sondern ein Wesen, der enttäuscht ist. Wir können ihn enttäuschen. Und er hat Gefühle. Das macht ihn so nahbar. Aber wisst ihr was? Gott geht nicht seinen Gefühlen nach. Sonst wären wir wahrscheinlich verloren. Und das finde ich diese krasse Stelle. Dieses Volk hat Gott wirklich komplett verraten. Und dann heißt es in 5. Mose 10 aber, ich aber, das sagt Mose, stand auf dem Berg wie das erste Mal, 40 Tage und 40 Nächte, und der Herr erhörte mich auch diesmal und wollte dich, also Israel, nicht verderben. Er will es nicht. Auch wenn er vielleicht mal in einem ersten Moment das Gefühl hat, jetzt geht mir der Kessel hier hoch. Er will niemanden von uns verderben und niemanden von uns ins Messer laufen lassen. Und deswegen ist er ein Gott der Gnade und ein Gott der Vergebung. Davon können wir nicht genug reden, finde ich. In Klagelieder 3, Vers 22 heißt es, die Gnade des Herrn nimmt kein Ende, sein Erbarmen hört nie auf. Jeden Morgen ist es neu. Heute war Morgen. Ein Morgen. Heute Morgen hatte ich die Gnade Gottes begrüßt an diesem Sonntag. Und ich weiß nicht, wo du stehst, vielleicht betrifft es hier 1, 2, 3 Leute, die sagen, oh, das ist so schön alles mit Gott und ich wünschte, das gilt für mich, aber für mich gilt es nicht, weil ich zu viel Mist im Leben gebaut habe, zu viel Chancen nicht genutzt habe. Doch, dann ist diese Botschaft gerade für dich. Und vielleicht guckst du auf Israel und guckst, was die verzapft haben. Das kann man fast nicht toppen. Und Gott hat Gnade. Er hat Gefühle. Er findet das überhaupt nicht toll. Und er ist zornig. Und er ist wütend, weil er sagt, das kann doch nicht sein. Aber er ist ein Gott der Gnade. Und der sagt, okay, gut, dann komm her. Und dann lass uns jetzt aufräumen. Lass uns weitergehen. Ich will, dass du in meiner Gnade stehst. Und das Gnade, Segen und Aufblühen in deinem Leben entfaltet und nicht Verdammnis und Gericht. Das ist mein Gott, das ist unser Gott, wie er sich in der Bibel vorstellt. Und ich wünsche dir, wenn das dein Thema ist, dass du in dieser Freude und Freiheit wirklich lernen darfst, Gnade immer und immer mehr anzunehmen. Und jetzt kommt mein letzter Punkt, das ist die eigentliche Predigt. Nein, das ist der Punkt, der wo ich angefangen habe, in 5. Mose einzusteigen, der mich berührt hat und deswegen ist es jetzt halt der 4. Punkt, sage ich mal, geworden. Mose versammelt sein Volk, die neue Generation, also in dieser Ebene vor dem Jordan und legt ihnen alles nochmal vor und sagt am Schluss, 5. Mose 30, Vers 19, ich rufe heute den Himmel und die Erde als Zeugen gegen dich auf. Das Leben und den Tod habe ich dir vorgelegt, den Segen und den Fluch. So wähle das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen. Und der Gedanke an dieser Stelle ist, dass wir wählen dürfen in jedem Moment, wie wir handeln wollen. Es gibt eine große Entscheidung, die wir treffen dürfen im Leben. Und davon haben wir auch schon heute viel gehört. Und diese große Entscheidung ist, welches Ziel darf mein Leben haben? Und wir als Christen dürfen glauben, nicht weil wir so toll sind oder was auch immer, sondern einfach weil Gott es uns gezeigt hat und wir es angenommen haben, dass wir einen Weg haben in die Ewigkeit. Jeder von uns wird sterben. Überraschung heute Morgen, Good News. Ich will die Stimmung nicht drücken, aber es ist die Wahrheit. Hey, und die Frage, wie geht's dann weiter? Wie geht's dann weiter? Und mein Glaube ist, dass Jesus gekommen ist, um die Trennung zu Gott zu überbrücken, indem er für meine Schuld gestorben ist und indem er auferstanden ist und gesagt hat, Jörg, du wirst mit mir ewig leben, weil du das Geschenk meiner Vergebung und Versöhnung mit Gott angenommen hast. Und weil Jesus auferstanden ist, darf ich auferstehen. Und ich hoffe, dass ich noch ein paar Jahre auf der Erde habe, weil ich meine Kinder aufwachsen sehen will und vieles noch erleben will. Aber ich weiß, egal wann es kommt, ich werde einmal bei Gott ankommen. Und das ist, glaube ich, die wichtigste, die schönste, die wertvollste Entscheidung, die du treffen kannst. Und falls du sie noch nicht getroffen hast, lege ich dir ans Herz, diese Entscheidung zu treffen und ja, ein Leben mit Jesus zu beginnen, weil es das Beste, was dir passieren kann. Heißt nicht, dass alles gut geht. Überhaupt nicht. Ob du Christ bist oder nicht, kannst genau die gleichen Krisen durchleben, genau die gleiche Krankheit, genau den gleichen Mist. Aber du hast ein Fundament und du hast eine Zukunft in Ewigkeit. Das ist die große Entscheidung, die du treffen darfst. Und jeden Tag darfst du kleine Entscheidungen treffen. Und was ich jetzt einfach nur nochmal rausstellen möchte, so wähle das Leben. Mir wird dadurch so bewusst, dass ich viel zu oft einfach reagiere, weil das meine Gefühle gerade sagen. Und ich habe damit nicht nur Gutes bewirkt. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Wenn wir den Gefühlen zu sehr, sage ich mal, den Lauf lassen, dann können wir manchmal anderen Leuten etwas überschütten, was sie gar nicht verdient haben. Das kann in der Ehe, in der Familie so sein, das kann am Arbeitsplatz so sein, Gemeinde passiert das. Und für mich steckt hier, wow, eine ganz, ganz starke Botschaft rein. Die Botschaft heißt für mich, so nehme ich sie für mich persönlich, wenn ich merke, irgendwas kommt in mir hoch, irgendwas berührt mich, stopp. Gucken in mich hinein, was sind meine Gefühle? Wo stehe ich gerade? Und das ernst und wahrzunehmen. Aber dann zu überlegen, was bringe ich zu Gott, um es vor ihm, mit ihm zu verarbeiten. Wisst ihr, wo meine tiefsten Gebetszeiten sind, wo Gott mein tiefstes Herz, meine tiefsten Gefühle, auch die nicht guten, so richtig, sage ich mal, hören darf, das ist, wenn ich jogge im Wald oder Fahrrad fahre. Da kann ich meine Energie rauslassen, die körperliche Energie und auch das, was emotional in meinem Herzen Energie ist. Und das ist ein Vorrecht, dass wir so zu Gott und mit Gott reden dürfen, dass wir ihm das echt vor den Latz knallen können. Er hält es aus und deswegen müssen wir es Menschen nicht vor den Latz knallen. Und die Überlegung ist, der zweite Schritt, was sage ich dann, damit Leben rauskommt? Ich finde es so einen genialen Gedanken. Wähle das Leben. Ich muss nicht meinen Impulsen, meinen Reaktionen sofort folgen, sondern ich darf einen kleinen Stopp setzen, mich zu Gott bringen und dann überlegen, was ist das Leben? Womit fördere ich das Leben? Jetzt in dieser Situation, welche Worte wähle ich? Welche Handlung, zu was entscheide ich mich? Und es gelingt nicht immer, aber ich möchte lernen und möchte euch ermutigen, da dran zu bleiben, immer mehr so ein bisschen in diese Haltung reinzukommen, nicht zu schnell. Ich finde, wir leben in einer Zeit, wo wir sehr schnell gefühlsmäßig reagieren. So werden wir tatsächlich, gepolt, mitunter durch die Medien, durch die ganzen schnellen Werbung, Filme. Da gibt es psychologische Studien, die wirklich beweisen, dass du darauf getrimmt werden sollst, nur noch aus dem Gefühl zu reagieren. Weil wenn du nur aus dem Gefühl reagierst, dann bist du ein guter Konsument. Dann kann man dich gut ausquetschen, gut Geld dir aus der Tasche ziehen. Das ist der Gedanke dahinter. Und das schwappt aber auf viele Bereiche des Lebens über, wo wir so konditioniert sind, dass wir gefühlsmäßig nur noch reagieren. Und manchmal zum Leben, aber manchmal auch zum Tod. Und das möchte ich euch mitgeben als vierten Punkt, diesen Gedanken. Ich möchte durch die neue Woche gehen und immer wieder überlegen, was dient dem Leben für mich und für meine Beziehung. Und da möchte ich mich entscheiden, das Negative, was in meinem Herzen ist, zu Gott zu bringen. Und das Positive, was dem Leben dient, das möchte ich tun und aussprechen. Amen.